Hi, das ist Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Mit mir, Sophie Fichtner. Hier besprechen wir jede Woche zwei Geschichten aus unserer aktuellen Ausgabe mit den AutorInnen zusammen. In dieser Folge geht es um das Hunter-Virus, das auf einem Kreuzfahrtschiff ausgebrochen ist, wodurch bei vielen Menschen jetzt schlimme Erinnerungen an die Corona-Pandemie geweckt werden. Im zweiten Teil sprechen wir über einen Polizeieinsatz am 1. Mai, bei dem PolizistInnen die Arbeit meiner KollegInnen behindert haben. Und es geht um die Frage, inwiefern die Pressefreiheit verletzt wurde. Zuerst spreche ich mit Manuela Heim. Sie ist Redakteurin für Gesundheit und deshalb gerade sehr beschäftigt. Hallo Manu, ich freue mich, dass du wieder hier bist.
Hallo Sophie.
Denn es geht wieder ein Virus durch die Medien. Das Hunter-Virus ist auf der Hondius ausgebrochen. Das ist ein Kreuzfahrtschiff, das von Argentinien zu den Kapverden gefahren ist und dabei Stopps auf mehreren Inseln im Südatlantik gemacht hat. Zuerst einmal die Frage, wie begann denn dieser Ausbruch? Lässt sich das rekonstruieren?
Also inzwischen weiß man da einiges drüber. Wo soll ich denn anfangen?
Wann hat man zum ersten Mal erfahren, dass das kursiert?
Also ich glaube, das war am 2. Mai. Da gab es die erste Meldung von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, dass es einen Hunter-Virus oder einen mutmaßlichen, damals war es noch nicht bestätigt, Hunter-Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff gibt. Dem vorausgegangen war quasi eine Meldung von Großbritannien an die WHO, weil dieses Kreuzfahrtschiff damals nämlich im Überseegebiet rund um St. Helena, also eine Insel im Südatlantik, lag. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen und erzählen, wie das eigentlich da losgegangen ist, also du musst dir vorstellen, diese Hondius, erstmal ein ganz besonderes Kreuzfahrtschiff, ist nicht einfach nur ein Kreuzfahrtschiff, sondern es ist so ein Luxuskreuzer und zwar der erste der Polarklasse 6. Das heißt, so ein Eisbrecher, der auch ins ewige Eis fahren kann, ne? Also
okay.
Auch Antarktisregion und Arktisregion. Und das ist quasi so eine Kreuzfahrt für Menschen oder versprochen wurde den Passagieren quasi der Zugang zu fast unberührter Natur auf abgelegenen Inseln und Gebieten der Erde. Und diese Reise ging am 1. April los, ganz im Süden von Argentinien. Und da legte das Schiff ab. An Bord waren rund, ganz genau weiß man es lustigerweise nicht, also irgendwas wie 170 Passagiere oder so, inklusive Crew. Und dann sind die da losgefahren. Und am 6. April, also ziemlich paar Tage nachdem die losgefahren sind, begann ein Passagier Symptome einer, wie eine Grippe zu entwickeln. Ein Niederländer, also musst du dir vorstellen, das sind Passagiere aus aller Welt auf diesem Schiff gewesen, aus 23 Nationen. Und die haben sich so rasant verschlechtert, die Symptome, dass er 5 Tage später gestorben ist.
Oh, wow.
Und die sind dann noch eine Weile weitergefahren und bis zu der Insel St. Helena, die eben im britischen Überseegebiet liegt. Und dort ist dann diese Leiche von Bord geschafft worden. Da gab es dann schon auch Menschen, weitere Passagiere auch mit Symptomen.
Aber man wusste noch nicht, was man zu tun hat.
Man wusste noch nichts. Inzwischen wissen wir auch, dass auf dieser Insel mehrere Dutzend Passagiere von Bord gegangen sind und die Reise beendet haben und dann wieder in alle Welt sich verteilt haben. Aber zu dem Zeitpunkt war noch völlig unklar, woran ist dieser Passagier gestorben und hängt jetzt die weiteren Fälle, die es da schon gab, also 2 Fälle wahrscheinlich, hängen die damit zusammen. Und so hat sich das Infektionsgeschehen dann weiterentwickelt.
Woher, jetzt mal grundsätzlich zu diesem Virus, woher kommt das? Was ist das für ein Virus? Wieso ist es so tödlich?
Also erstmal muss man sagen, das Hunter-Virus gibt es fast überall auf der Welt. Das ist eigentlich ein Nagetier-Virus, was vor allem bei Mäusen und Ratten vorkommt. Und es gibt fast überall auf der Welt eben, wo diese Mäuse und Ratten, die das haben können, auch Fälle von Übertragung auf den Menschen, aber eigentlich keine Übertragung von Mensch zu Mensch. Und das ist das Besondere auch an diesem Fall. Es handelt sich hier um eine spezielle Variante des Hunter-Virus, die in Südamerika vorkommt und von der auch schon Fälle von Mensch zu Mensch Übertragung dokumentiert waren. Und in diesem Fall war halt auch relativ früh der Verdacht im Raum, dass es sich auch hier um eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung handeln könnte.
Viele haben jetzt die Befürchtung, dass die nächste Pandemie ausbricht. Ist das denn begründet oder ist das eigentlich nicht wahrscheinlich?
Also folgen wir erstmal der Weltgesundheitsorganisation, die hier mit dem Fall betraut ist und die sagt, die Gefahr ist sehr gering für die Weltbevölkerung. Das liegt an der besonderen Beschaffenheit des Virus, das anders als zum Beispiel das Coronavirus deutlich schlechter übertragbar ist sozusagen. Also für das Coronavirus reichte ja ein relativ kurzer Kontakt auch über weitere, also musstest jetzt nicht dich küssen oder so, trotzdem konntest du dich anstecken. Und man muss aber ehrlicherweise sagen, dass man so viel über diese Andes-Variante, heißt die, also das, diese besondere Variante des Hunter-Virus, um die es hier geht, so viel weiß man darüber noch nicht. Also in Argentinien, wo auch dieses Schiff gestartet ist, kommt es schon regelmäßig vor. Und dieser erste Fall, der aufgetreten ist, das ist ein Passagier gewesen, der vorher auch durch Argentinien gereist ist. Daher die Vermutung, er hat sich dort vermutlich angesteckt. Vielleicht bei einem Nagetier. Und ist dann von ihm ausgehend, hat dann eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung stattgefunden. Es ist jetzt damit zu rechnen, dass es noch Folgefälle gibt, aber aufgrund der vermuteten schlechten Übertragbarkeit muss man alles mit Vorsicht zu genießen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass es jetzt keine Pandemieentwicklung geben wird, sondern dass es eine begrenzte Zahl von Folgefällen gibt. Aber es sagen schon auch alle, es ist gut, das jetzt gut zu überwachen und in internationaler Zusammenarbeit auch zu überwachen, was wir eigentlich ja nach der Corona-Pandemie können sollten.
Ja, da gab es ja auch Treffen, wo sich überlegt wurde, was machen wir in so einer Situation, wenn das wieder passiert. Und gerade scheint das ja alles sehr strukturiert abzulaufen. Das Schiff liegt mittlerweile in Teneriffa in einem Hafen und die Menschen werden da von Bord geholt. Du schüttelst jetzt so ein bisschen den Kopf.
Ja, Sophie, so ein paar Querelen gab es da schon drum.
Okay,
ne?
Also okay,
am Anfang war nicht klar, wo soll dieses Schiff jetzt hin?
Mhm.
Das lag, wie du schon gesagt hast, am Ende ja vor, also als bekannt wurde, dass es sich tatsächlich um einen Hunter-Virus-Ausbruch handelt, lag das vor Kap Verden. Und das ist eine kleine afrikanische Insel, die sich nicht imstande sah, irgendwie jetzt Passagiere unter Virusverdacht aufzunehmen. Dann wurde verhandelt, wer nimmt das Schiff jetzt auf? Dann wurde entschieden, die Kanaren. Dann sagten die Kanaren, nee, eigentlich nicht. Warum wird das jetzt einfach entschieden? Spanien sagte doch. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles total reibungslos verlief. Oder auch, es wurde erst im Nachhinein bekannt, es waren ja schon einige Passagiere schon nach dem ersten Fall, aber vor Bekanntwerden des Hunter-Virus-Verdacht von Bord gegangen und sind schon in ihre Heimatländer zurückgeflogen. Zum Beispiel ein Schweizer, bei dem dann später auch das Hunter-Virus diagnostiziert wurde.
Ja.
Ne? Insofern ist es jetzt nicht so, dass das alles wie im Bilderbuch abläuft. Aber ich würde sagen, man sieht schon eine gewisse Vorbereitetheit, vielleicht auch durch die Corona-Zeit. Also sowohl in Argentinien läuft jetzt eine Überwachung weiterer Fälle im Land, in Südafrika, wo mehrere der Passagiere hingeflogen wurden und auch eine dort verstorben ist, gibt es eine Überwachung von Kontaktfällen und so weiter. Also es steht zu hoffen, dass es eine Eindämmung da dieser Fälle, die jetzt noch zu erwarten sind, gibt.
Was wahrscheinlich auch vielen Menschen Angst macht, ist die lange Inkubationszeit dieses Virus. 8 Wochen sind das, oder?
Vielleicht nochmal zu dem Thema Angst. Also man muss nochmal dazu sagen, also erstens, wie gesagt, es gibt gefährlichere Hunter-Virus-Varianten wie diese argentinische und ungefährlichere wie die zum Beispiel in Deutschland auftauchen. Und normalerweise steckt man sich eben durch Staub, der mit Mäusekot versetzt ist, an und der aufgewirbelt wird und so weiter. Also es ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass wir uns alle irgendwie am Hunter-Virus anstecken. Und mit der Inkubationszeit, es wird vermutet, dass es auch mehrere Wochen Inkubationszeit haben kann. Auch da noch ein Fragezeichen, ich habe ja schon gesagt, so richtig erforscht ist das Andes-Virus noch nicht. Es gibt eine wissenschaftliche Aufarbeitung eines Ausbruchs von 2018. Von dem wissen wir fast alles, was wir über das Andes-Virus wissen. Aber ja, es steht zu vermuten, dass man auch nach 5 Wochen oder noch mehr noch Symptome entwickeln kann, ja.
Vor der Corona-Pandemie hätten wir wahrscheinlich trotzdem nicht so verschreckt reagiert auf einen Virusausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff, oder? Da spielt ja schon sehr viel mit rein, was wir jetzt für Erfahrung haben.
Also das Kreuzfahrtschiff als solches ist ja auch so ein bisschen so ein Phänomen, ne?
Ja, total.
Und so Virusausbrüche auf Schiffen. Also erstens gibt es das auch immer mal wieder. Also Norovirus auf dem Kreuzfahrtschiff und so weiter. Auch während Corona gab es diese Kreuzfahrtschiff-Szenerie. Also es ist ja auch so ein besonderes Biotop für Viren quasi. Ich kann das nicht genau sagen, weil ich finde, dieser Fall hat unterschiedliche Dimensionen. Also einmal findet es eben in dem Post-Corona-Zeitalter statt, wo wir alle deutlich sensibilisierter sind, was Viren betrifft. Und zum anderen ist es aber auch einfach ein krasser Fall, ne? Also wie so, ist ja fast wie so ein Drehbuch, ne? So eine irre Geschichte mit diesem Kreuzfahrtschiff, das um die Welt mit Passagieren aus aller Welt, und dann wird erst eine Person krank und stirbt und dann stecken sich noch andere an. Und neben der individuellen Dramatik, die da drin steckt, hat das auch eine Dramatik, die sich auch medial krass vermarkten lässt, muss man ja sagen.
Ja, es lässt sich irgendwie sehr gut erzählen.
Mhm.
Jetzt gab es auch diese Aktion von dem einen Passagier, der auf einer sehr kleinen Insel auch wohnt, auch im Südatlantik, dort ausgestiegen ist, jetzt Hilfe benötigt, medizinisch versorgt werden muss. Und jetzt haben ihm die britische Armee dort Fallschirmjäger hingeschickt. Oder die heißen da nicht Fallschirmjäger, sondern ja, die Soldaten sind im Fallschirm runtergesprungen, weil die Insel viel zu klein ist, als dass sein Flugzeug landen könnte. Und das sieht, dieses Video hat die britische Armee veröffentlicht. Das sieht total spektakulär aus. Alle denken sich, boah, krass, was passiert da? Und genau, sie haben ihm so eben über diese Fallschirme Hilfsmittel geliefert, wie er versorgt werden kann. Das ist auch natürlich so ein Moment, der sich medial total schnell weiterträgt. Findest du, vielleicht übertreiben wir da auch ein bisschen?
Naja, also es gibt Medien, die machen Live-Ticker zum Hunter-Virus, wo man schon Fragezeichen dahinter machen kann, ob das jetzt Live-Ticker würdig ist. Es gibt natürlich eine krasse Verbreitung in den sozialen Medien, die auch an Strukturen andockt, die sich während der Corona-Pandemie gebildet haben, ne? Und auch schon wieder Verschwörungstheorien transportieren. Ja, also wenn du mich fragst, ich finde, wir müssen als Medien zumindest sehr vorsichtig auch darauf gucken, wie wir mit solchen Ereignissen umgehen. Das galt für die Corona-Pandemie, gilt eigentlich immer noch auch für eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie, was die Rolle der Medien betrifft. Und das gilt auch für weiterhin solche Großereignisse. Aber ja, letztlich haben da gerade die Massenmedien auch so eine Dynamik, die sich dann so hochschraubt, ne? Ja. Und je mehr darüber berichtet wird, desto mehr facht das auch das Interesse der Bevölkerung an dem Fall an, ne?
Total. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Wochen und hoffe sehr, dass einfach keine weiteren Fälle auftreten und das wieder abebbt.
Also ich glaube, ein paar werden schon noch auftreten, darauf muss man gefasst sein. Also wir dürfen darauf und sollten darauf hoffen, dass das bei wenigen Fällen bleibt.
Sehr gut. Ehe ich dich gehen lasse, habe ich aber noch etwas vorbereitet.
Das Ding der Woche.
Und zwar hier einmal in diesem Umschlag, den überreiche ich dir. Das Ding der Woche, ausgesucht vom Gesellschaftsteam der Wochentaz.
Also was Großes ist es jedenfalls. Nee. Oh,
das ist ein Foto.
Das ist das Foto von etwas Größerem.
Okay. Der Schuh einer bekannten amerikanischen Marke.
Ja, es ist ein Nike Air Force One. Ich glaube, das dürfen wir an dieser Stelle sagen. Weißt du, was es damit auf sich hat?
Nein.
Ich gebe es zu, ich wusste es auch nicht. Und zwar hat Papst Leo diesen Schuh getragen in einer neuen Dokumentation. Sie heißt Leone a Roma. Und die wurde von den vatikanischen Medien jetzt veröffentlicht und zeigt ihn, bevor er Papst wurde. Und da zeigt er sich ganz lässig, trägt zwar seine Kutte, aber dazu diesen Sneaker. Und irgendwie wird er jetzt da gehypt, dass er ein bodenständiger Papst vielleicht ist, weil er ganz normale Schuhe trägt.
Okay, danke für die Infos.
Gerne, etwas Absurdes. Danke, Manu, dass du da warst, und bis bald.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der TAZ Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Mir gegenüber sitzt jetzt Pauline Jeckels. Sie ist Redakteurin im Meinungsressort der TAZ und hat zusammen mit Enno Schöning zu einem Polizeieinsatz am 1. Mai recherchiert. Hi Pauline, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Du warst am 1. Mai abends in Berlin-Kreuzberg unterwegs, wo jedes Jahr eine Demonstration stattfindet, bei der es traditionell zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden kommt. Dann ist euch eine Situation aufgefallen. Was genau habt ihr dort beobachtet?
Ganz genau. Wir haben erstmal nur beobachten können, dass ein Mann durch die Bundespolizei weg von der sich gerade auflösenden Demonstration hin zu einer Seitenstraße am Südstern gezerrt wurde und dann an eine Hauswand gedrückt wurde. Es war also eine Festnahmesituation. Inzwischen wissen wir auch, dass es ein palästinensisch-syrischer Mann war. Und das Besondere war, dass in dem Moment, wo wir und andere PassantInnen anfingen, das Geschehen zu filmen, haben dann mehrere Bundespolizistinnen angefangen, ihre Taschenlampen auf uns zu richten und haben dann vor allem die sogenannte Stroboskopfunktion eingeschaltet. Umgangssprachlich würde man wahrscheinlich sagen, Flackerfunktion einer Taschenlampe. Also so ganz, ganz grelle und pulsierende Lichtblitze. Und zuerst einmal waren wir dadurch natürlich sehr stark geblendet. Und dann wurde mir irgendwann klar, welchen Effekt dieses Stroboskoplicht noch hat. Auf unseren Videos konnte man nämlich eigentlich kaum noch irgendwas von dieser Festnahme erkennen, weil einfach diese Lichtblitze die Aufnahme gestört haben.
Hattest du den Eindruck, dass die Polizei versucht, durch diese Lichter zu verhindern, dass ihr was aufnehmen könnt?
Genau, das war zumindest der Eindruck, den wir hatten. Natürlich können wir den PolizistInnen nicht in den Kopf schauen, aber es wirkte sogar fast so, als haben die PolizistInnen schon von vornherein antizipiert, dass es jetzt zu einer Situation kommen könnte, die sie nicht auf Film haben wollen und deshalb eben diese Stroboskope benutzt haben. Das ist zumindest unsere Vermutung. Und genau so eine Szene ist dann auch passiert, obwohl der festgenommene Mann zumindest für uns nicht erkennbar sich irgendwie physisch gegen die Beamten gewehrt hat, hat einer der Bundespolizisten ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und als er dann am Boden lag, drückte ein Polizist ihm noch einmal das Knie ins Gesicht. Also es kam hier wirklich auch zu Polizeigewalt gegen den Mann. Und leider muss man aber diese Art von Polizeigewalt natürlich bei linken Demos in Berlin leider nichts Ungewöhnliches ist. Es gibt ja extrem viele Fälle, gerade in den letzten Jahren und im Kontext von Gaza-Demonstrationen zum Beispiel, aber auch in anderen Kontexten. Was für uns jetzt eben neu war, ist diese Taktik zu beobachten, die zumindest so der Anschein dazu dienen soll, dass die Dokumentation von Polizeimaßnahmen und in diesem Fall von Polizeigewalt verhindert werden soll.
Gab es denn noch andere Polizeieinsätze, bei denen bewusst Stroboskope eingesetzt wurden?
Das ist ganz interessant. Wir haben zuerst mal festgestellt, dass es nicht dokumentiert ist. Also es gibt, zumindest haben wir keine öffentlich zugängliche Dokumentation solcher Fälle gefunden. Und dann dachten wir kurz, vielleicht haben wir jetzt wirklich irgendwie einen Einzelfall mitbekommen. Ich habe dann aber auf Instagram so einen kleinen Aufruf gepostet mit der Frage, ob irgendjemand schon mal diese Praxis beobachtet hat. Und zum Glück folgen mir sehr viele Leute aus dem linken aktivistischen Milieu. Und da haben sich einige Leute gemeldet und Aktivistinnen, auch Anwältinnen und Fotografen aus Berlin haben uns dann unabhängig voneinander geschildert, dass solche Einsätze von Stroboskopen eigentlich seit Herbst 2023 sehr regelmäßig im Kontext von Gaza-Protesten beobachtet haben. Wir haben dafür keine Beweise, aber es haben eben sehr viele unterschiedliche Menschen uns so geschildert. Und Videomaterial, das uns auch vorliegt, belegt zumindest, dass diese Taschenlampe mit Stroboskopfunktion vereinzelt bei Protesten der Klimabewegung, zum Beispiel gegen die Räumung in Lützerath, gegen Journalistinnen eingesetzt wurden. Da haben wir auch Videomaterial von Journalistinnen bekommen.
Krass, das scheint ja schon so ein bisschen taktisch zu sein. Ihr habt ja auch euren Presseausweis gezeigt. Das heißt, man ist eigentlich auch befugt. Man darf da Videos aufnehmen. Presserechtlich ist das auch problematisch, oder?
Ja, genau, das haben wir uns natürlich auch gedacht. Und wir haben dann mit dem Staatsrechtler Clemens Arz gesprochen, der bis 2023 als Professor für Versammlungsrecht am Fachbereich der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht lehrte und ihn gefragt, ob das so okay ist, ob die das machen dürfen oder nicht. Und er sagte uns, dass es dazu zwar bisher keine Rechtsprechung gibt, was auch daran liegt wahrscheinlich, dass es einfach keine Dokumentation solcher Fälle gibt. Er sagt aber ganz klar, in der polizeilichen Maßnahme des aktiven Blendens zur Verhinderung von Bildaufnahmen liegt ein klarer Eingriff in die Pressefreiheit. BürgerInnen und JournalistInnen haben einfach grundsätzlich das Recht, Polizeieinsätze zu filmen. Ist auch egal, ob wir als Presse erkennbar sind, weil es gibt einfach dieses Recht, Polizeimaßnahmen zu dokumentieren.
Ja.
Ausnahmen davon sind sehr eng, sagt Clemens Arzt, etwa dann zum Beispiel, wenn eine Aufzeichnung irgendwie den Einsatz gefährdet. Aber er hat jetzt in diesem konkreten Fall, wir haben ihm auch das Video gezeigt, keine Anhaltspunkte dafür gesehen, dass irgendwie der Einsatz gefährdet wurde durch die Aufzeichnung. Wir haben dann auch bei 3 journalistischen Fachverbänden angefragt und die haben sich dem im Prinzip angeschlossen. Also sie sagen auch, das geht nicht. Das widerspricht der Pressefreiheit.
Wie äußert sich dann die Berliner Polizei zu den Vorwürfen?
Ja, die Berliner Polizei hat natürlich eine Anfrage bekommen und bis jetzt eigentlich nicht geantwortet. Also sie haben mehrfach dann nochmal um Fristverlängerung gebeten. Sie hatten jetzt ungefähr eine Woche Zeit, uns da zu antworten und wir haben noch keine Antwort bekommen. Wir haben aber tatsächlich eine Antwort deshalb, weil die Reporter ohne Grenzen auch gleichzeitig eine Anfrage zu demselben Fall geschickt haben. Und da haben sie geantwortet, was auch interessant ist, dass sie den Reporter ohne Grenzen antworten, uns aber bisher noch nicht.
Ja, ist absolut krass. Und sie könnten euch ja die gleiche Antwort genau. schicken. Das wäre keine Arbeit für sie.
Genau, das wäre gar kein Problem gewesen. Und in dieser Antwort heißt es, dass künstliche Beleuchtung zur Eigensicherung oder Identifizierung grundsätzlich zulässig sei. Aber sie sagen auch selbst, anders verhält es sich dann, wenn Lichtquellen gezielt so eingesetzt werden, dass sie Kameras blenden und damit die Anfertigung von Bild- oder Videoaufnahmen durch Medienschaffende erschweren oder unmöglich machen. Das heißt, sie ziehen da einfach auch selbst eine rechtliche Grenze. Eine solche Maßnahme, sagt die Polizei, benötigt eine polizeiliche Rechtfertigung von Fall zu Fall. Und in diesem Fall hätten sie da nicht genug Informationen, sagten sie. Allerdings haben sie im Prinzip dasselbe Video bekommen, das auch dem Staatsrechtler Clemens Arzt und den journalistischen Fachverbänden ausgereicht hat, um ein sehr klares Urteil sich zu bilden.
Ich stelle mir jetzt auch vor, dass so extremes Flackerlicht gar nicht so ungefährlich ist für Menschen, die Epilepsie haben. Man kennt so, ich kenne so Schilder in Clubs oder bei Veranstaltungen, Achtung, wenn ja so Warnungen ausgesprochen werden. Wie seht ihr das?
Genau, das ist natürlich der andere Aspekt an dieser Sache. Wir haben uns auch gefragt, was bedeutet das für Menschen mit Epilepsie und haben den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie gefragt und der meinte, dass bei statistisch 1 von 5.000 Personen so eine fotosensible Epilepsie vorliegt und dass das Flackerlicht bei diesen Menschen einen epileptischen Anfall auslösen können. Betroffene, sagten die, werden darauf hingewiesen, Stroboskoplicht quasi zu meiden, also zum Beispiel in Clubs. Nur kann das natürlich nicht bedeuten, dass diese Menschen dann ihr Grundrecht auf Demonstrationen einfach nicht mehr wahrnehmen dürfen. Das kann ja nicht die Konsequenz darauf sein. Das würde also bedeuten, Menschen mit Epilepsie dürften gar nicht mehr irgendwie zu Demonstrationen gehen, weil sie davon ausgehen müssen, die Polizei wendet diese Stroboskoplichter an. Und besonders interessant war bei unserer Recherche auch, dass die Polizeibeamten offenbar selbst im Einsatz von Stroboskopen einen Akt der Körperverletzung sehen. Zumindest dann, wenn es gegen sie selbst gerichtet ist.
Gab es da Fälle?
Ja, es gibt ein paar Fälle. Einer ist da besonders herausgestochen. Es ist in NRW passiert und da gibt es eine Pressemeldung der Bundespolizei, wo es heißt, ein Mann habe einen Bundespolizisten im November 2025 aus geringer Distanz mit dem Blitzlicht seiner Taschenlampe geblendet. Also im Prinzip genau das, was die Polizistinnen auch jetzt bei uns gemacht haben. Und der geblendete Polizist habe dann vorübergehende Sehstörungen erlitten und über starke Kopfschmerzen geklagt. Und die Bundespolizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Also offenbar ist es aus Sicht der Bundespolizei gefährliche Körperverletzung, wenn man eben diese Stroboskope einsetzt.
Krass, der war dir dann ja auch ausgesetzt.
Ja, natürlich.
Da wird dann wieder mit zweierlei Maß gemessen. Wow.
Ja.
Pauline, danke, dass du hier warst und von eurer Recherche erzählt hast. Und ja, wie gut, dass ihr am 1. Mai da vor Ort wart.
Ja, das stimmt. Das war natürlich ein großer Zufall. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Das war Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Reingehen mögt, teilt den Podcast doch gerne mit Freunden und Familie. Ich sage wie immer Danke an Daniel Fromm für den Schnitt und weise euch nochmal darauf hin, dass die Taz online keine Paywall hat. Stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahlig. Der Link dazu steht in den Shownotes. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Sie ist Redakteurin im Meinungs... Habe ich Redakteurin gesagt? Ich mach nochmal.
Okay, ich fange nochmal an.